Herzlich willkommen zu den Aschaffenburger Geschichten, der Podcast-Reihe aus dem Digitalladen. Zentral und digital aus dem Herzen Aschaffenburgs. Ihr Bürgermeister Erik Leider.
Ja, wir sind heute im Digitalladen der Stadt Aschaffenburg und wir haben eine Runde versammelt zum Thema Popmusik in Aschaffenburg. Im Sommer steht die Ausstellung Pop-Up Geschichten und Geschichte der Popmusik in Aschaffenburg im Schönbrunner Hof an. Und mein Name ist Christian Hahn, ich komme vom Büro für Erinnerungskultur in Babenhausen. Unser Büro verantwortet die Ausstellung und ich freue mich sehr, dass heute drei ausgewiesene Kenner der Aschaffenburger Musikszene aus den 1960er, 70er, 80er Jahren da sind. Und ich würde euch bitten, euch kurz vorzustellen.
Ja, mein Name ist Klaus Benninger, ich bin ein Erlenbacher, allerdings jetzt schon seit fast 40 Jahren in der Kolosserhand, der Chef und Verantwortliche.
Ja, ich bin der Johannes Büttner. Seit 1963 übe ich am Schlagzeug mit Pausen dazwischen und habe in den 70er Jahren mal Pause gemacht, in den 60er Jahren gespielt, 80er Jahren gespielt, bin ich Stadtrat in der Schaffung.
Ich bin Franz Ulrich, ich bin seit 10 Jahren Privatier und habe mit Musik nicht mehr so viel am Hut, aber ich habe seit Ende der 60er Jahre die ganze Szene miterlebt und auch selber gemacht.
Wie ist die Musik in euer Leben gekommen?
Der emotionale Kick von Live-Musik irgendwann erwischt einen den. In vielen Fällen nicht mehr los. Ich glaube, es sind drei, die sie einfach nicht mehr loslassen können, wer infiziert ist von Musik. Und dann bleibt das lebenslänglich. Ein sehr interessantes Hobby, vielleicht auch Beruf.
Ein Ereignis, was dir in Erinnerung ist, Klaus?
Ja, der Französischunterricht war sehr langweilig, den ich damals hatte im Gymnasium. Und wir haben angefangen, Tommy Höfer, Markus Echel und ich, die auch in meiner ersten Band später waren, dreistimmig zu singen. Und zwar alte Crosby, Stills, Nash & Young Klassiker. Und das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht war das irgendwann der Anfang. Nee, ich kann es auch noch seriös machen. Zu meinem 15. Geburtstag. Mein Vater ging nämlich hier in den AB Disco Shop und hat gefragt, was die jungen Leute so hören. Und ich glaube, der Verkäufer hatte die Gelegenheit am Schopf gepackt und hat ihm seinen Ladenhüterbestand aufgeschwätzt. Und mit 15 war ich stolzer Besitzer einer John McLaughlin-Platte, Inner Mountain Flame. Im Grunde genommen Fusion, das härteste, was es damals gab. Und da ich vorher nur Heino und Heinte kannte, habe ich mir das angehört und war völlig weg. Ich habe eine völlig neue Welt erlebt. Also der Missgriff meines Vaters war ein Glücksgriff auf meine persönliche musikalische Sozialisation.
Und bei euch?
Ja, bei mir war es so, dass ich... Es war so eine Mischung aus Musik und Gruppe. Pfadfinder, Skiffle Group gebildet. Wir haben dann halt nicht nur am Lagerfeuer, sondern auch zu Hause dann gespielt. Und ja, aus dieser Gruppe, aus dieser Pfadfindergruppe ist dann eigentlich die erste Band entstanden. Les Clochards hießen wir damals, in Erinnerung von englischen, alle hatten englische Namen. Nein, wir machen da. Nennt den Französischen und durch Les Clochards, halt die unter der Brücke und Freiheit. Freiheit war, glaube ich, so eines der wichtigen Punkte, der politischen Punkte dabei. In dieser Adenauerzeit, das war ja 1963, wo ich dann angefangen habe.
Wie kann man sich, wenn ich da einhaken darf, wie kann man sich zu der Zeit Aschaffenburg in puncto Freiheit für junge Menschen vorstellen?
Schwierig. Wir hatten die Musikszene hier, wir haben viele Amerikaner, die 10.000 Amis, die hier waren, die natürlich das geprägt haben. Ansonsten war es so, dass man halt in die Eisvenezia ist und hat an so einem Musikautomaten halt die Platten aufgelegt, dann die ersten Beatles-Platten oder Stones-Platten, oder man hat halt jemand gehabt, der Geld gehabt hat und hat eine LP gekauft von Stones, wo wir uns dann da drin natürlich, dass ich mir versuchen könnte, das war die Musik, die wir wollten.
Bist du an Musik gekommen, Franz?
Bei mir fing es an mit einem Lehrer, der uns speziell Gitarrenunterricht und so gegeben hat, für die damalige Zeit, all die ersten Griffe gelernt. Und da haben wir mit 15 eine Band gegründet, Flaumeimer in Großostheimer, und hatten nach gleich Auftritt in Schafheim, in dem ehemaligen Zeugen Jehovasaal, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Und wir sind dann mit Handwagen, da wir ja kein Auto fahren durften, aufgeladen mit Musik. Die Eltern haben uns noch eine Anlage, sogar eine kleine Anlage gekauft, Echolette damals, war schon was Besonderes, kann ich mich erinnern. Und dann sind wir im Handwagen nach Schafheim gefahren und haben dort gespielt. Und es war jeden Sonntag Teenager-Party, ich glaube 2-3 Jahre lang. Und es war rammelvoll jeden Sonntag. Und das Weitere, da war der Weg eigentlich vorgeprägt schon. Ne? Dann kamen alle Mädels und da sind einige, haben es Musik machen. Zweitrangig, drittrangig gesehen oder gar nicht mehr. Und dann hat sich das dann weiterentwickelt. Ich bin halt dabei geblieben dann. Die Army-Clubs kamen dann später und die haben eigentlich, als ich auf der Schule war, wieder, also studiert habe, und da habe ich mit Army-Clubs eigentlich meinen Lebensunterhalt verdient dann später. Ne? Die kamen hinterher dann.
Zu dieser Beat-Zeit, wie sehr war Musik da auch Gegenkultur? Welche Rolle hat Musik als Gegenkultur in und um Aschaffenburg gespielt?
Das war die Gegenkultur. Also ja. Wir haben so abgelöst, einerseits die Rock'n'Roller, damals die Rock'n'Roller mit Elvis.
Gab es ja auch noch die Szene. Auch noch. Hier, ne? Ja.
Und das war so die proletarische, die untergeordnete Musikszene und die andere waren die Jazzer, die Intellektuelleren. Und wir haben dann, da wir auch im Jazzkeller gespielt haben, da der früher Jazzkeller war, wir haben sozusagen das abgelöst. Als Subkultur, als Rhythm and Blues, Soul gab es damals noch nicht und haben sozusagen da die Gegenkultur entwickelt.
Beatmusik,
ja.
Hat das provoziert?
Ja, provoziert hat nicht nur die Musik, auch das Aussehen. Haare sind gewachsen und wehe, man ist mit längeren Haaren durch die Stadt gelaufen. Das war ganz schlimm, unser Bassist. Und sein Freund, das waren die beiden erst mit längeren Haaren, da haben die Bauarbeiter den Scheine nachgeworfen, weil die mit langen Haaren rumgelaufen sind. Also es war schon schwierig, auch äußerlich zu zeigen, man ist anders. Man ist auch anders rumgelaufen.
Ja, ist noch schlimmer, ich komme ja vom Dorf. Ja, das war noch vor deiner Zeit ein bisschen, ne, Klaus. Ich komme ja vom Dorf Flaumann. Wenn du da rauskommst, hast du etwas längere Haare, dann warst du... Der Zigeuner, es hat sich alles gewandelt. Wenn du dann das erste Mal in der Zeitung gestanden hast, da haben sie dich schön begrüßt, die Leute, ach, du bist auch wieder da und so. Aber am Anfang warst du mit langen Haaren der Zigeuner. Ne? Und wobei Zigeuner für mich kein schlimmer Ausdruck ist, ne? Aber für die Leute vom Dorf war das so. Ne? Und es hat sich halt alles gewandelt, ne? Als dann im Dorf selber ein paar Jungs aufmüpfig wurden und lange Haare angefangen haben zu tragen und so, ne? Da hat sich das gewandelt. Aber Musikzeit, ich habe das ein bisschen anders erlebt. Und zwar, es waren ja alles Beatles-Fan. Die Beatles waren die große Band. Ich war gerade, eigentlich war nie Beatles-Fan. Ich mag Beatles, aber ich war nie ein Fan. Für mich gab es damals die alle Rolling Stones und gerade der Sam und gerade diese richtigen protestierenden Bands, ne? Die waren da für mich viel weiter vorne gestanden als die Beatles damals. Eine ganz andere Richtung.
Was haben eure Eltern dazu gesagt?
Also wenn ich morgens runtergekommen bin, habe ich gesagt, oh, ich habe wieder so einen Kopfweh. Bei den Horn. Das war die Antwort. Also das lag dann immer an den Haaren. Ja? Und wehe, du bist nicht zum Friseur. Und ich habe auch nur Mein Führerschein konnte ich machen, aber das erste Auto brauchst du die Zustimmung des Vaters. Und da bin ich zum Friseur, hab mir die Haare schneiden lassen, halt als Rappo und kurzen, ohne Scheitel. Da hieß es dann, du siehst ja aus wie der Ivan. Ja? Aber ich habe endlich meine Zulassung gekriegt, dass ich einen Käfer fahren dürfte.
Ich kenne einen Spruch von Nationalen noch. Bub, lass du doch mal die Haare schneiden, was sagen dann die Leute zu?
Wie war das in Herrn noch?
Ja, es ist vielleicht heutzutage unvorstellbar, weil ich hatte auch eine ewig lange Matte natürlich, ja. Mit Locken dann, weil ich habe Naturlocken. Ich muss dazu sagen, also ich bin ja etwa 10 Jahre später, als die beiden Herren hier kommen, bei mir geht es Mitte der 70er los und erste Auftritte, ja, so 75, 76. Da gab es natürlich in der Öffentlichkeit noch keine großen Sympathien gegenüber Rock als Kultur, Jazz als Kultur. Wir selbst haben es schon auch als Underground verstanden oder als Gegenbewegung zu dem, was es gab. Und was es damals gab, war volkstümliches Brauchtum, Blasmusik in unserer Region und die, ja, Schlager auch. Und so eine kleine Szene, die war auch in den 70ern noch klein, ehrlich gesagt, hat sich dann halt anderen Genres gewidmet und die Aufregung war dann schon, also zu meiner Zeit war die Aufregung schon weg.
Welche Möglichkeiten gab es denn damals aufzutreten?
Viele. In Aschaffenburg war es der Hofgarten. Ne? Was toll war das Kolbinghaus. Das alte Kolbinghaus war in einem Rathaus jeden Sonntag, Beatpartys und so weiter. Also es gab einige, der Jazzkeller gab es. Es gab einige Möglichkeiten hier zu spielen. Und draußen auf dem Land war es noch besser. Jedes Jugendhaus, die damals schon angefangen hat. In Flammern war es Jugendhaus. So ein kleines Häuschen, das hat außerhalb vom Ort geschaut. Jetzt ist es innerhalb vom Ort, aber damals, da haben wir jedes Wochenende Musik gemacht. Die Jungs sind gekommen, haben einen Mack-Eintritt bezahlt, 50 Pfennig, und das hat dann gelangt, wieder mal die Woche über ein bisschen was zu haben. Ne? So fing das alles an damals. Ne? Dann sind Bands entstanden. Ich kenne die örtliche Szene damals. Mich hat es dann auch nach Aschaffenburg gezogen, in den späten 60ern schon. Ne? Sparrows, Mods, Statesman und die ganzen Bands. Das waren damals wirklich die Bands, zu denen du, die waren noch ein Jahrgang älter, wie ich noch etwas älter, 4, 5 Jahre, zu denen hast du aufgeschaut. Die haben dich mitgeprägt hier im ersten Moment. Abgehauen zu Hause, übers Dach raus und mit dem Bekannten in die Stadt rein. Da hatte ich noch jeder mitgenommen. Und dann nachts wieder übers Dach rein, damit der Vater und die Mutter nichts merkt. Mit 14, 15 schon. Ne? Und so fing das an.
Das ist witzig, was der Franz erzählt. Ich muss mich jetzt gerade mal einladen, gut dazu. Also offensichtlich das Erleben in der Stadt. Ich als Landbub aus dem Landkreis Mittenberg.
Ich hatte schon immer die Stadt.
Wir hatten eigentlich diese Perspektive mit. Also wir wussten nichts von dieser Welt. Die gab es, er hat völlig recht. Im Nachhinein weiß ich das auch. Aber bei uns war die Situation eine andere. Es gab fast nichts. Es gab mal was auf der Orgel. Es gab irgendwie ein frühes Oberenburger Nachwuchsfestival. Aber so feste Spielstätten gab es nichts. Und das war die Urmotivation, sowas zu machen mit den Kolossalen.
Die Auftritte, die es gab, wie wurden die denn organisiert? Musste man das selbst in die Hand nehmen?
Ja, nochmal zu den Auftrittsmöglichkeiten. In Aschaffenburg und auch in der Umgebung sind die Wirte sehr offen damit umgegangen. Die wussten, die Jugend will das. Und da konnten wir in Kneipen spielen. Die haben wir gar nicht gekannt. Also das waren normale Kneipen. Die haben gesagt, komm, wir haben Nebenraum, spielt.
Ganz konservative Kleidung, die kleine Sälchen gehabt haben. Wir haben gesagt, macht mal. Und das hat ihnen gefallen, weil halt was Umsatz gemacht worden ist. Ihr könnt am Sonntag wieder spielen. Da hast du drum erzählt, die Leute kamen damals.
Also es war in den 60ern, war es ja sozusagen, das war ja der Beginn dieser ganzen Geschichte. Es gab aber, wie gesagt, nebenher diese Veranstaltungsorte wie in Schweinern die alte Brauerei. Richtig. Da haben natürlich auch Bands gespielt, Red Rhythm Rockets, die sind in ihren Glitzerjackets aufgetreten und haben diesen Rock'n'Roll gespielt. Und wir haben zwar gestaunt, wie gut die spielen konnten, ihre Instrumente, aber das war nicht unsere Musik und so werden wir auch nicht aufgetreten, obwohl beim ersten Auftritt, weil ein Gitarrist bei uns, dem sein Vater war Schneider, mussten wir Smokings anziehen. Wir haben uns dann machen lassen, immer einmal getragen, dann war es vorbei. Wir mussten nach äußerlich zeigen, wir können dann nicht dazu. Das ist was anderes, was Neues. Wir waren der kulturelle Beigeschmack der 60er, 68er Bewegung.
Man muss ja so sagen, es gab damals viel Amis hier und in Babenhausen, ein paar Jahre später. Ne? Und was auch viel geprägt hat, ich muss dazu sagen, das war die Dixie-Bar, an der unteren Bahnhof, wie hieß das?
Monopol.
Das Monopol, Babenhausen hast du Möglichkeiten gehabt. Darmstadt, überall außenrum, wo du die ganze Woche Musik machen konntest. Im Dixie-Bar, ich bin als junger Bub abgehauen und die Dixie-Bar und die Bands, die indonesischen Bands, die haben gespielt wie die Weltmeister. Ne? Intonations kamen, dann die Italiener kamen dann langsam. Ne? Und so, das hatte ich auch total mitgeprägt musikalisch, muss ich sagen. Da hast du auch andere Bands wie die Beatles gehört in unserer Zeit. Ne?
Hast du 1966 die London Beats mitbekommen?
Super, die waren.
Das war der Hammer.
Der Sänger der London Beats lebt heute noch.
Ja?
Da in Hanau.
Ach komm.
Ja.
Der hat in der Dixie-Bar ein Monat lang, jeden Tag, außer montags, glaube ich.
Ja.
Wir saßen da drin, haben nur mit offenen Mündern gestaunt, wie die genau die Musik gespielt haben. Stones, Pretty Things, das war Animals, das war so unsere Stilrichtung. Und das war unser Lebensgefühl. Das
da aber ich glaube, wir beide sind auch richtige Hippies. Ne? Also ich habe die Hippie-Zeit in voller... Ich wollte damals sogar nach Woodstock, ich habe das mitgekriegt, aber ich habe einfach das Geld mit zusammengekriegt für einen Flug. Ne? Sonst wäre ich sogar in Woodstock gelandet. Das hast du ja vorher mitgekriegt, das war für mich der größte Traum, nach Woodstock zu kommen.
Waren diese Konzerte jetzt zum Beispiel, wenn die London Beats engagiert wurden, war das hauptsächlich ein Angebot für Amerikaner, was die Aschaffenburgerinnen und Aschaffenburger dann halt mitgenommen haben? Oder wie kann man sich das vorstellen?
Die Dixie Bar war eine Dixie Bar. Die hat jeden Tag aufgehabt, da ist und war jeden Tag Musik. Und wer natürlich dahin gekommen ist, bei 10.000 Amerikanern, die wir hier hatten, das waren natürlich vor allem die Amerikaner, die natürlich sogar so lange die Geld hatten, waren sie dort.
Man kann sagen, Amis, Nachtschwärmer und Musik interessieren, ja. Ganz einfach. Die, ja, sind in Dixie Bar, wenn da voll war, ins Monopol. So war das damals. Ne?
Und wie wir dann 66 den Jazzkeller übernommen hatten, weil bei uns der Sohn des Wirts gespielt hat, hatten wir den Jazzkeller zur Verfügung und haben 4 Jahre lang diesen Jazzkeller als Art Jugendzentrum geführt. Freitag, Samstag, Sonntag haben wir Musik angeboten. Und da waren natürlich auch viele Amerikaner gekommen. Also ja, waren die unsere Jugendlichen hier, die dann mit 14, 15 schon reingeschnuppert haben und mir immer aufpassen mussten, ob die Polizei und kontrollieren. Aber wir haben dann Freitag, Samstag, Sonntag Angebot gemacht hier, nicht nur wir, sondern mit anderen Bands, dass dort gespielt wird. Ja.
Es war auch eine andere Zeit. Wenn heute mal irgendwas losgeht, Schlägerei, dann gibt es gleich Schwerverletzte oder sonst was. Damals haben sich wirklich Jugendliche, die haben sich geschlagen und 5 Minuten später haben sie zusammengesessen und ein Bier oder was getrunken. Es war eine andere Zeit, ganz einfach. Sag mal so, ich habe ja einen Enkel, der ist jetzt 17 oder so. Ich möchte in der heutigen Zeit nicht mehr geboren sein. Die haben es wesentlich schwerer, als wir es hatten. Für uns war es locker, alles locker. Wenn du als junger Bub, als junger Kerl mit 16, 17 einen Job gebraucht hast, Wochenende bist du weggegangen, hast eingerichtet, heute musst du 10 Bewerbungen für sowas schreiben. Und das war so locker. Und wir haben es wesentlich leichter gehabt, sag ich jetzt, als die heutige Jugend. Es tut mir leid, aber es ist eine schwierigere Zeit für die Jugendlichen geworden. Schon schulmäßig und alles. Ich sehe, was mein Enkel für Schularbeiten hat. Wir hatten das nicht. Für uns war Schule, ich war ja auf der Fachhochschule, war Schule aus und du bist weg, fertig. So war es. War es nicht für die anderen, war bei uns war so. Die sitzen heute bis abends da und machen Hausaufgaben teilweise. Ne?
Konnte man morgens noch ein bisschen korrigieren bei den Hausaufgaben. Natürlich, ich habe mein Abi, aber mein Hauptinteresse war natürlich nicht das Abi. Andere Sachen auch noch. Ich war auch ein Sportler in dem Zeitraum, Leistungssportler sogar noch. Die Schule war ganz weit hinten, ganz weit hinten.
Ein großer Unterschied zum Leben von jungen Leuten heute ist ja die Zugänglichkeit von Musik. Also dass heute zwar alles nur ein Klick entfernt ist. Wie seid ihr früher in unterschiedlichen Zeiten, aber wie seid ihr an Musik gekommen?
Also in den 60er Jahren gab es nur die Möglichkeit, eine Platte zu kaufen und die so lange anzuhören und sich rauszuhören, was man spielen wollte und sollte.
Ja.
Also das anders ging das nicht. Im Radio hast du zwar die Stücke gehört, dann war es aber weg. Und das Einzige mit Nachspielen und mit Überprüfen war die Platte.
Hat kaum mal einen Tape-Player gehabt, da hast du wirklich nur Platten. Stimmt, ja. Da hast du einen Plattenspieler gehabt. Und irgendwo auf dem Kumpel eine Platte liegen, immer eine geliehen, der das war. Und im Radio hast du was gehört, aber das war nicht möglich, wenn ich das überlege, das war gar nichts. Ne?
Bis die Kassettenrekorder aufkamen. Dann kann man dann selbst auch kontrollieren, was hast du gespielt. Man muss wieder abhören, aber am Anfang war nur Platte, abhören von der Platte. Eis Venezia, ne, 50 Pfennig rein,
Musikboxen, ja.
Musikboxen,
die Musik, die ich machen wollte, habe ich in der Musikbox gehört.
Ein Jahrzehnt später war es natürlich anders. Dann gab es die Musikerkollegen schon mit ihren dicken Plattensammlungen. Ne? Da konnten wir austauschen. Es gab auch relativ gut gesteckte Plattenläden schon in der Stadt. Vor allen Dingen gab es Werner Reinke. Werner Reinke bei HR mit seiner rocklastigen Hitparade, die er da gemacht hat, und der Kassettenrekorder, der immer gehofft hat, quatsch mir bitte nichts rein im letzten Moment, lieber Werner. Lass mich sie auch das Intro noch aufnehmen. Ne? Da gab es andere.
Den Einfluss der Amerikaner in Aschaffenburg haben wir schon angesprochen. Hattet ihr persönliche Kontakte zu Amerikanern? Und wenn ja, wie sahen die aus?
Ganz klar, die Stadt war voll mit Amerikanern, gerade im Nachtbetrieb. Ne? Alle Kneipen hatten irgendwie Amerikaner. Da lernt man welche kennen, da macht man Freundschaften. Der Franz hat auch mit Amerikanern Musik gemacht. Ne?
Ja, und zwar, ich schon in frühen Jahren Amis kennengelernt, die ich dann zu Weihnachten eingeladen habe, weil die niemand hat. Und der eine ist jetzt nach, der war 18, als er herkam, der ist etwas jünger wie ich, 2-3 Jahre. Der ist leider, mit dem habe ich dauernd jeden Monat noch gechattet, und der ist leider vor 2, der Dane, der kannte ich auch noch, der Dane Horn. Der ist vor 3-4 Wochen ist er leider gestorben, ganz blöd. Hat in Amerika dann gelebt als Mountainman im Blockhaus im Wald, ist leider gestorben. Aber ich hatte andere Beziehungen zu den Amis auch. Da ich ja, zu mir kam ein junger Mann ins Geschäft, morgens irgendwann, da hatte ich ein Geschäft da, ein Musikgeschäft schon ganz frühen Jahren. Und da hat er gesehen, dass ich da auspacke, und da hat er mir geholfen, das war ein junger Ami. Und dann kam der jeden Tag und hat mir geholfen da, ne? Der Johnny, ich weiß nicht, John Gordon was damals. Und der hat mir dann, weil ich einen Bassist gebraucht, einen Kumpel von ihm gebracht, und da ist Stampede entstanden damals. Der hat Bass gespielt, das waren praktisch zwei Amis in der Band, ne? Aber du hast dauernd irgendwie wieder Amis kennengelernt, die, ich sag mal, so viele Amis sind ja auch aus sozial schwachen Familien oder sonst was in die Armee gegangen, weil sie darüber keine Möglichkeit gehabt hatten zu studieren oder weil sie sonst in den Knast gemusst hätten oder sonst was. Und die haben halt auch, viele haben dann halt auch hier in Deutschland Anschluss gesucht, Freunde, mit denen sie, und so, da hast du halt Menschen kennengelernt, die woanders herkamen. Ich hatte damals ein Faible für Amerika, weil die Musik halt, die schönste Musik kam von der Westküste damals, ne? Und die ganzen Crosby, Stills, Nash-Leute mit ihren Bands damals. Und dann hast du Amis kennengelernt, die auch zu dir gekommen sind, im Proberaum gesessen haben, zugehört haben. Und da hast du ganz guten Bezug zu den Leuten auch gehabt, ne?
Ja, in den 60ern war es ja auch so, dass wir, dadurch, dass wir den Jazzkeller hatten, viele Amerikaner hatten auch zu Besuch, die da rein sind und das zugehört haben. Aber wir haben auch welche gehabt, die sozusagen Roadies waren, die uns geholfen haben, die mit auf die Tour gegangen sind. Wenn wir in Albach aufgetreten sind oder in Klingberg, dann waren die dabei. Es waren meist Schwarze, die uns da unterstützt haben. Und dann gab es auch Musiker, die natürlich auch mitgespielt haben, nicht nur beim Franz, da war damals bei Mercy Four, gab es den Dave, der Dave hat da sozusagen mit die Mercy Four auch mehr zu Soul gebracht. Und
alles wieder jetzt.
Das waren tolle Auftritte und die waren dabei. Und wir hatten sogar, ich hatte nicht nur dann meine Rockband, sondern wir haben dann, waren 4 Leute, die Living Jazz gemacht haben. Da hatten wir Musiker dabei von den Amis, die Posaune gespielt haben oder Querflügel gespielt haben, weil die Amerikaner damals ja Wehrpflicht hatten. Und es war Vietnamkrieg. Und Wehrpflicht, Vietnamkrieg, da waren auch die Intellektuellen dabei und die hatten auch Kontakt zu uns. Und die Schwarzen hatten Kontakt zu uns. Und das Ganze ist dann auch in Richtung Black Panther gelaufen. Es wurde politisch. Und wir waren dann auch bei denen teilweise in den Kasernen und haben so bei so Meetings, das haben wir mitbekommen. Also das Ganze ist dann auch, hat sich verwoben auch mit dieser Black Panther-Bewegung SDS in Darmstadt, in Frankfurt, die dann hier im Kolbitzhaus eine Veranstaltung gemacht haben, zur Solidarität mit den Black Panther. Also es ging sehr weit, diese Verbindung auch zu den Amerikanern, eben weil es Wehrpflichtige waren, was die den Querschnitt der Gesellschaft gab.
Dann kam ja die Soul-Zeit und da war es ja in, dass ich so und so viele Bands damals einen schwarzen Sänger geholt haben. Liegen ja genug rum. Die sind ja, viele sind ja mit dem Gospel aufgewachsen und die Kerle konnten wirklich singen. Wir hatten ja später auch eine Sängerin, die konnte singen. Die ist mit dem Gospelchor aufgewachsen. Die hat den Mund aufgemacht und da hast du Gänsehaut bekommen.
Ja,
ja. Da gab es viele. Großostheim gab es eine Band. Die Toys, die haben schwarzen Sänger sich geholt. Die haben nie an schwarzen Sänger vorgedacht. Und die Band ist durch den schwarzen Sänger, also die haben einen schwarzen Sänger und der ist super. Und das hat schon gesprochen. Plötzlich waren die Säle, wo sie gespielt haben, voll. Na? Weil die halt, die Soulzeit hat auch nochmal viel gebracht. Na?
Welche Rolle spielt Musik heute in eurem Leben? Das ist bei dir, Klaus, wahrscheinlich am leichtesten zu beantworten.
Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Also mein Fulltime-Job ist nach wie vor der Kolossal und dort leider zunehmend die Administration. Wir haben eine sehr gute Booking-Abteilung jetzt mittlerweile, allen voran unter Matthias Gabe, der seit der ich verantwortlich für das Ganze bin. Und das Interesse aktuell gilt der Politik nicht ganz ehrlich. Ich habe etwa 7000 Konzerte selbst erlebt, gehört. Es ist irgendwann auch eine gewisse Übersättigung da. Und vor allen Dingen wächst jetzt bei mir zum Beispiel der Bedarf an Qualität immens. Und wenn wir jetzt wirklich nur noch die Spitzenbands anhören, bei mir oder anderswo. Also so einfach ist es nicht, wie du dir das vielleicht gedacht hast.
Aber es spielt schon eine große Rolle.
Ja, natürlich. Okay. Ne? Und wenn ich dann wirklich auch Zeit habe, spielt es auch eine sehr große Rolle, was da emotional so passiert. Ne? Wir als Musiker denken sehr in Noten und in Griffen und in Akkorden und in Songs. Das Publikum selbst glaube ich nicht. Das Publikum empfindet es und reagiert emotional. Und das ist die ganz besondere Qualität, die eigentlich nur Musik nach sich zieht. Ich glaube, das gilt für die Klassik genau.
Also für mich, da gehört einfach das Gefühl dazu. Die Musik ist für mich ein Gefühl, das zu meinem politischen Denken gehört. Also das ist der Teil, der dieses frei, gleich und brüderlich, das ist musikalisch auszudrücken, das ist politisch auszudrücken. Ich bin natürlich, war immer politisch aktiv, wie der Klaus auch. Ob das jetzt Jusos war, ob das jetzt die APO-Zeit war oder die K-Gruppen-Zeit oder dann die alternativen Listen und Grünen und GAL. Und das, natürlich ist das mein Leben.
K-Gruppe war ich nicht. Das muss man ja hier festhalten. Ja. Ansonsten verstehe
ich
uns.
Aber ich war auch bei den nicht nur bei den K-Gruppen. Also das gehört zu der Bandbreite meines Lebensgefühls dazu. Ich höre mir gar nicht so viel Musik an. Aber wenn ich spiele, dann spiele ich das für die Leute und zeige damit, auch historisch, dass das dazu gehört. Und da bin ich dabei.
Also für mich spielt nach wie vor die Musik, aber jetzt auf eine ganz andere Art und Weise, zusammen mit meiner Familie die größte Rolle in meinem Leben. Und zwar früher, also ich war nie ein politischer Mensch. Ich war nie politisch, muss ich dazu sagen. Also habe mich nie einer Gruppe anerkannt, obwohl ich schon, kann ich auch sagen, ist mir egal. Ich bin ein Gründer eigentlich. Wieso, ne? Auch wenn ich momentan mit dem grünen Politik nicht so ganz einverstanden bin, aber es ist kein Thema für mich eigentlich. Ne? Und bei mir war Musik einfach in der Jugend die Zeit der Rebellion. Du kamst raus, du kamst weg von dem ganzen Dorftrott. Das hatte ich du bist einfach weg davon. Du hast andere Sphären kennengelernt, du hast andere Menschen kennengelernt, dadurch du warst weg von dem engen Dorfgemeinschaft, die mir nie so gelegen hat. Das war Musik später, Klaus, wie es er gesagt hat schon, der Klaus. Da war Musik denken in Akkorde und Texte und lernen und üben und testen und proben und dann live möglichst Timing richtig und alles. Ne? Und heute ist Musik ganz anders für mich. Heute ist das alles weg. Heute höre ich Musik. Heute höre ich Musik und da interessiert mich nicht, ob die Band, die spielt, auch wenn ich mal ein Liveband ja 100% im Time ist, ich fühle nur, was rüberkommt. Und wenn mir das ins Herz geht, ist mir das scheißegal, zu gut Deutsch, wenn da, ob der jetzt das Timing hat, ob der Sänger mal einen falschen Ton gesungen hat oder sonst was. Ich denke anders inzwischen. Und mich hat auch mein Enkel draufgebracht, der wirklich ein sehr guter Musiker ist. Und leider durch seinen Job, der ist, ich weiß nicht, den kennst du, Pierre, der ist Lichtdesigner, also macht viele große Sachen auch. Ne? Und mit dem Hobby mache ich auch noch was, wir haben so ein Trio noch, aber der hat kaum noch Zeit. Und das macht halt dann für mich nur noch Spaß, wenn der alle 3 Monate mal Lust hat, ein bisschen zu proben und zu jammen und ein neues Lied zu lernen und sonst was. Aber aus ganz anderen Aspekten raus wie früher. Heute besteht mein musikalisches Leben, jeden Tag Musik zu posten im Internet, irgendwelche alte Sachen, Musik zu hören und einmal, zweimal im Monat oder dreimal, wie ich mir es leisten kann, in den Kolossal zu gehen oder nach Erbach ins Biebers, ne? Und mir mal eine gute Band anzuhören. Und da wir haben viel, viel Lade gehabt, da sehen wir den Scheißgriffen für uns gut aus. Ne? Aber Kolossal ist eine Institution. Wo kann ich die Bands hören, die ich heute im Kolossal hier höre? Da müsste ich schon nach Frankfurt und sonst wo fahren. Hier laufe ich 3 Minuten zu Fuß und bin da. Ne?
Das wär auch meine abschließende Frage an euch alle drei. Ist Aschaffenburg eine Musikstadt?
Ja, wir hatten schon mal eine Szene in den 90er Jahren, so 80er, 90er. Und in den Jahren hatten wir eine Szene, da waren sie teilweise in Frankfurt, teilweise in Darmstadt, überall neidisch auf die Größe, die Szene, der Szene, die wir haben. Da sind Bands aus dem Boden geschossen. Ich sag mal so, wir sind sowieso in der Zeit aufgewachsen, wo Musiker rauskamen, die eine Fülle an Musikern und hochqualifizierten und talentierten Musikern. Das ist heute nicht mehr so. Heute musst du schon die Perlen dir rausfischen, die wirklich qualitativ holen. Du hast früher im Studio gestanden, hast zu viert den Chor eingesungen. Heute singt einer an, die machen die Stimmen Höhen und Höhen und Tiefen fünfmal hinterher. Ne? Das war früher alles live noch. Ne? Und da kamen halt auch Musiker raus. Das ist, ich empfinde es, dass es heute nicht mehr so ist. Ne? Und ich weiß nicht, wie sich die Szene, ich weiß das besser, ist mehr drin, gewandelt hat, aber es war eine Musikstadt. An jeder Ecke gab es Bands früher und qualitativ richtig gute Bands auch. Junge Bands, die rausgekommen sind, da hast du angehört und da hast du gedacht, mein Gott, die sind richtig gut, schau dir mal an, die sind 16, 17 Jahre alt. Die sind richtig gut. Es kommt auch noch was dazu, wenn ich das sagen darf. Ich war immer verwundert, als die Amis herkamen. Jeder Ami, der kam, der hat eine super Musikausbildung gehabt. Die haben eine ganz andere musikalische Ausbildung gehabt, als mir schon von der Schule her. Bei uns, ja, ich hatte das Glück, dass ich einen Lehrer hatte, der Gitarren spielen konnte, der den Jungs das beigebracht hat. Oder einer, der konnte ein bisschen Schlagzeug spielen. Eine Band, die hieß Unisono ganz früher. Und die haben wir auch weitergeholfen dann. Aber das hat sich erst ergeben, dann als die, dass hier, sag mal, die Musikausbildung besser wurde, als die Musikschulen aufkamen. Das gab es ja früher gar nicht. Kannst du sagen, das gab es nicht. Und dann ist das besser geworden. Dann hat sich der Weizen von der Spreu, wie gesagt, da getrennt. Und die in die Musikschule gegangen sind, das sind die auch geblieben, die gut waren und die einfach nur, weil die Eltern sie hingeschickt haben, die sind wieder weg. Mein kleiner Engel zum Beispiel, der hat richtig gut gesungen, hat auch Gitarre gespielt, aber den hat es zum Fußball gezogen, hat irgendwann gesagt, ich kann nicht beides richtig machen, ich bin ein guter Fußballer, ich spiele Fußball, das macht sich jetzt auch bemerkbar. Ne? Und so. Und früher hast du, ich war, wie du auch, ich war Leistungssportler, ich hatte Handball, in der Oberliga habe ich Handball gespielt. Aber irgendwann kam der Punkt, wo du dann sagst, du kannst nicht mehr, du bist samstags abends im Ami-Club und musst sonntags früh in der Halle stehen, Handball spielen, du bist nicht da im Kopf. Und da hast du das aufgegeben, was dir nicht so wichtig war. Na? Und das ist ja von klein auf schon anders geregelt. Aber es kommen nicht mehr, ich weiß nicht warum, es ist, ich weiß nicht, siehst du es vielleicht anders wie ich, aber ja, ist die Qualität nicht mehr so.
Also ich sehe es ein bisschen anders, selbst wenn wir jetzt da in unserem kleinen Kreis immer dazu neigen, überhaupt Betrachtungen zu machen, man muss jetzt weitersehen. Wir haben hier auch eine super coole Blasmusikszene mit Könner. Wir haben hier unheimlich viele tolle klassische Musiker, Lehrer oder einfach auch Profis sind, die noch hier spielen. Wir haben sehr viele gut ausgebildete Rock- und Jazzmusiker, auch junge. Da hat sich wirklich was geändert, da hat der Franz völlig recht, und zwar mit dem Aufkommen der privaten Musikschulen. Ja, das ist, lief fast parallel zum Glinderkasten, zur Eröffnung des Glinderkastens 84, später 80er. Dann gab es mehrere private Musikschulen, die dann das Programm Pop und Rock angeboten haben und Jazz, was es vorher gar nicht gab. Ne? Was sich etwas verändert hat, da hat wiederum der Franz recht, wir haben nicht mehr so viele Bandprojekte, weil es auch sehr aufwendig ist, so eine Band immer zusammenzuhalten. Und dass Aschaffenburg eine Musikstadt ist und der eigentlich der größte Beweis ist, dass in Aschaffenburg mehr Veranstaltungen parallel ausverkauft sein können. Ich sage jetzt einfach mal als Beispiel Kolossal, Stadthalle, Stadttheater mit musikalischen Ereignissen an einem Tag. Ne? Das hätte man, früher hätte man immer gedacht, der macht was, dann mache ich was an einem anderen Tag. Das ist absolut nicht mehr nötig. Also es gibt eben auch ein sehr empfangsbereites musikalisches Publikum in Aschaffenburg. Ne?
War nicht früher auch schon so. Früher gab es auch mehrere Clubs, Jazzkeller, Kolbinghaus und so weiter, die waren immer da. Hofgarten, das war immer voll. Egal, wo du bist, zum Hofgarten, ins Kolbinghaus, in den Jazzkeller oder sonst wohin. Und es war überall voll. Es war auch so eine Wanderung. Die Leute sind dorthin und dorthin. Es hat auch damals, waren es andere Eintrittspreise. Also hast du, was weiß ich, einen Mack-Eintritt oder oder 5 Mark, wenn sie mal eine bekannte Band gespielt hat. Ne? Ich habe gerade vorhin geschaut, in den 96 oder 86, das Outne Green Festival mit den ganz großen Stars, die da waren. 35 Euro Eintritt für 3 Tage. Das ist gar nicht mehr drin.
Da hat aber der Sprit auch noch 6 Cent gekostet. Pfennig wahrscheinlich.
Ja, das ist gar nicht mehr drin. Da war Schafheim zum Beispiel, war für 3 Tage Großstadt. Da waren alle Geschäfte 3 Tage. Die haben immer morgens Lieferung gekriegt. Da hat ja der Bürgermeister damals alle Geschäfte aufgelassen übers Wochenende. In Großestheim haben sie nachgezogen. Die waren aus leer verkauft. Ne? Und 35, war das 96, war das 86, das war noch Magna,
ja.
Eintritt. Ja, ja. Heute würde es wahrscheinlich 100 kosten oder 120 mit der Besetzung. Ne? Und so ist es auch, wenn du früher in den Klimperkasten gegangen bist, hat es angefangen mit 5 Mark, oder 5 Mark Eintritt, glaube ich. Weiß nicht mehr, du weißt das besser.
8
Mark. Aber das ist heute gar nicht mehr denkbar.
Also was Aschaffenburg als Musikstadt angeht. Ich glaube, wir haben in den 60er Jahren die Wurzeln, die gehen dahin. Wir haben dort den Beginn gehabt.
Ja.
Mit Enthusiasmus weniger die Qualität, sondern der Enthusiasmus hat da eine Rolle gespielt. Deswegen sind da die Bands, die gespielt haben, die haben sie in ihrer Art und Weise, auch in der einfachen Art, wie sie gecovert haben die gezeigt, wir wollen da was Neues. Wir wollen was Neues machen. Und es wurde qualitätsmäßig natürlich immer besser. Der Klaus hat schon gesagt, durch die privaten Musikschulen, durch die städtische Musikschule.
Ach, ja, gesagt, ist.
Also mein Sohn hat Musikschule gehabt. Den habe ich nicht gezwungen. Der wollte Schlagzeug spielen. Und der ist jetzt mit seinem 32, 33, macht er Lehrer, hat mehrere Bands, Tour durch Deutschland, Frankreich. Da ist natürlich eine ganz andere Qualität da. Ich spiele auch ganz andere Schlagzeug als ich. Also ich mache es immer noch aus dem Gefühl und Herz raus und das, was man halt einfällt.
Bei mir war es mein Enkel, der hat auch richtig gute Ausbildung genossen mit Notenlesen und so weiter. Ne?
Man muss wirklich auch anerkennen, dass es ja in dieser kleinen Stadt mehrere Big Bands gibt. Also da ist ganz vorne dran die Thalberg-Schule, das Thalberg-Gymnasium. Das Kronberg-Gymnasium hat eine eigene Schüler-Big Band. Wir haben eine Aschaffenburger Jazz Big Band, wir haben eine zweite Big Band vom Markus Rüde. Das muss man erstmal suchen. Ne? Und ich denke auch gerade die 2 Gymnasien, die ich genannt habe, von frühester Kindheit an. Und das setzt sich dann irgendwann in der Musikszene fort.
Manchmal auch. Street Band. Ja. 50 bis 70 Leute mit unterschiedlicher Qualität, die da ihr das Lebensgefühl zeigen. Ist toll.
Also wir halten fest, the beat goes on.
Ja.
Ich danke euch ganz herzlich für eure Zeit und eure Erinnerung.
Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Für weitere spannende Geschichten rund um Aschaffenburg besuchen Sie das digitale Stadtlabor Aschaffenburg 2.0.